Zählende Nachtschwärmer wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Folly und Artisan Barcamp.
Hallo Alexandra, hallo Robert. Ich freue mich sehr, weil heute ist es ein bisschen anders. Wir sind zu dritt, das ist das erste Mal. Und es ist auch, weil wir einen speziellen Gast heute haben, Alexandra, weil für das erste Mal sind wir nicht ein Interview mit einem Bartender, sondern jemand, der ein bisschen hinter des Tresens ist. Und diese Meinung möchten wir sehr gerne haben. Willst du etwas dazu sagen, Robert, bevor ich meine erste Frage stelle?
Ich bin sehr glücklich, dass wir dich auch dafür gewinnen konnten. Tatsächlich ist Alexandra Barstalker keine professionelle hinter der Bar, aber ein professioneller Gast, was uns eine einzigartige Möglichkeit gibt, die Berliner und internationale Barwelt von der anderen Seite des Tresens zu betrachten. Toll, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns zu dritt hier auf den Tee treffen können. Und
dann fange ich an mit meiner ersten Frage. Kannst du uns ein bisschen sagen, also wie ist Barstalker entstanden? Wie und wann hast du angefangen?
Aktiv angefangen zu schreiben habe ich 2012. Das waren eher Geschichten, um nicht zu vergessen. Also weil ich gehe in viele Bars und man trinkt viel Alkohol und
Das heißt, du warst immer ein bisschen in Bar unterwegs, das
hat ja immer. Genau, und es waren eigentlich immer schöne Erlebnisse und die wollte ich einfach nicht vergessen und habe angefangen auf so einem kleinen Blog zu schreiben.
Blog mit CK oder mit G?
Sowohl als auch, aber heute nennt man das Blog. Also heute bestehe ich immer drauf, dass ich eine eigene Webseite habe. Ich nenne mich auch immer Non-Profit-Blogger und Drinkfluencer. Also ich lebe nicht davon, das muss man sagen.
So 2012, das heißt, warst du schon in Berlin?
Nee, ich bin 2015 nach Berlin gekommen und ja, habe dann angefangen, mehr zu schreiben, weil ich auch mehr Bars besucht habe. Also ich komme aus Mannheim, da gab es damals noch keine bis kaum Bars, die man besuchen konnte. Ich bin viel rumgereist in Deutschland, weil ich hatte die Bankcard 100. Und genau, in Berlin habe ich viele Bars besucht und auch mehr darüber geschrieben.
Für all die, die barstalker.de also noch nicht besucht haben und heute da den Eingang finden, kann man sagen, es ist so ein liebevolles Tagebuch des Genusses.
Das klingt sehr gut.
Und dann am Anfang fokussiert auf alles, was die Bankcard 100 abgedeckt hat. Und dann wurde es aber auch internationaler, richtig?
Genau.
Das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, da können wir später noch reinkommen. Dann kannst du uns natürlich auch ein bisschen so den Blick von draußen auf Berlin auch geben.
Darf ich noch etwas über Berlin fragen? Weil für mich, also wie hast du ein bisschen gearbeitet? Du hast eine eigene Map auf Berlin gemacht und dann hast du einfach alle Bar nacheinander besucht, also systematisch besucht? Oder wie hat das angefangen?
Genau, also zu dem Zeitpunkt war so der Mixology Guide eine gute Map, um Bars zu besuchen, also die einen gewissen Standard haben. Viele Freunde, die denken immer, ich besauf mich die ganze Zeit, aber ich versuche auch immer zu erklären, dass es bewusstes Trinken ist. Also ich will ja auch Genuss trinken und habe mich da erstmal orientiert und dann natürlich immer mehr Leute kennengelernt in der Barszene und dann über Weiterempfehlungen.
Und machst du das allein? Und wie ist es, wenn du allein als Frau in ein Bar gehst und dann einfach etwas genießen willst?
Nee, ich glaube, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das richtig ist zu sagen, das Niveau der Bars, aber ich gehe ja nicht in solche Saufbars oder irgendwelche,
das fällt mir gerade so nicht Trinkhallen, an. Wo es auf Primärreize ankommt,
ja, sondern das ist ein Tempel des Genusses. Happy Hour Geschichten, das hat mir eben gefehlt. Und also ich bin seltenst angesprochen worden oder habe irgendwelche Probleme gehabt. Also ich gehe gerne alleine, ich gehe meistens unter der Woche, um auch die Bartender zu fragen. Das macht man nicht am Wochenende, wenn es voll ist. Also ich glaube, ich bin auch ein ganz guter Gast, der die Bartender nicht nervt. Oder?
Ja, du hast auf jeden Fall viele Fragen und es ist eine große Freude gewesen, wenn du am Eintresen warst, über auch diese Details reden zu können. Ja. Und man spürt diese Liebe, die da in dein Tagebuch fließt, bei jedem Getränk und bei jeder Nachfrage. Ist schon schön, macht Spaß, aber es ist schon auch gut, dass du unter der Woche kommst. Da entstehen immer sehr viele Gespräche.
Ja. Und zum Beispiel, wie machst du als Methode, zum Beispiel als Methodik? Du kommst an, du guckst ein bisschen die Karte an und dann du wählst etwas ein bisschen zufällig. Und dann, wann schreibst du darüber? Oder fängt es an mit schon ein paar Noten, Notizen schreibst du für dich? Und dann stellst du Fragen, also wie ist ein bisschen deine Methode, wie geht man so in Bar unterwegs?
Also ich habe mehrere Methoden. Normalerweise, wenn ich gezielt in eine Bar gehe, um mir die Bar anzugucken und auch darüber zu schreiben, dann gucke ich, also wie werde ich da empfangen? Wie ist das Sitzgefühl an der Bar? Und dann gucke ich mir die Karte an, ich gucke mir die Backbar an, ich gucke mir die Bartender an. Und dann versuche ich schon, Drinks aus der Karte zu nehmen, um zu gucken, was ist denn so der Charakter der Bar. Ich habe natürlich so meine Vorlieben, klassische Cocktails, aber ich vergleiche keine Cocktails, auch offene
Frage. Okay, es ist nicht, dass du überall nur Negroni trinkst.
Also ich habe einmal, ich habe so ein Aviation-Projekt auf meiner Seite, da habe ich zum Beispiel in 13 verschiedenen Bars in Berlin immer ein Aviation getrunken und den quasi verglichen, mehr oder weniger. Und sonst mache ich das aber nicht. Also ich versuche schon, den Charakter einer Bar zu erfassen und Minimum 3 Drinks brauche ich. Ist so die gängige Methode. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich darüber. Ich schreibe nicht über Bars, die ich nicht mag, wo ich auch kein gutes Erlebnis hatte. Da fehlt mir einfach auch die Zeit zu und ich finde, das muss auch nicht sein.
Das finde ich ganz interessant. Da gab es auch eine andere Episode bei uns, wo jemand sprach, dass Leute, die einfach dann so ihren ganzen Eimer an schlechten Gefühlen ausschütten, natürlich auch für große Schwierigkeiten sorgen können. Das fand ich immer interessant von dir, dass du jetzt nicht den Anspruch auf einen kompletten Barführer hast, sondern quasi schreibst, was Freude bereitet. Ja. Deswegen du nach Berlin zogst und deswegen kommen wir auch dann irgendwann später darauf, was man über Berlin sagen kann.
Ja, da wir über Berlin sprechen, also wie ist das, also du bist jetzt 5 Jahre in Berlin, so du hast wahrscheinlich schon gezählt, wie viel Bar du schon besucht hast. Also auch die Bar, die du nicht mag oder nicht gemocht hast.
Ich muss gerade mal überlegen, irgendwann habe ich bei über 60 aufgehört zu zählen.
Okay, also mindestens 60 Bar hast du
schon. Mindestens 60, weil die ich, glaube ich, geschrieben habe, aber gesehen habe ich mehr.
So, das heißt,
nur in Berlin?
Nur in Berlin, ja.
Hallo.
Das ist schon ein
Das ist auf jeden Fall eine gute Bardichte, das ist schon mal ein gutes erstes Hashtag über Berlin.
Nee, das sagt es, es gibt viel Bar.
Es gibt
das heißt,
von Bars, ja.
Die 60, also über 60 Bar, die du besucht hast, waren sie schon alle da vor 5 Jahren?
Also spontan würde ich jetzt sagen, ja. Nee, nicht alle.
Das heißt, also meine Frage war mehr, ich habe den Eindruck, dass es jetzt viel mehr Cocktailbar gibt. So, das ist ein bisschen, ich hatte ein bisschen diese Bias, ich wollte ein bisschen in diese Richtung gehen. Mhm. Also den Eindruck, dass es mehr Cocktailbar, so Höheniveau, nicht diese, like, wo du nur für Besaufen oder Abenteuer gehst, aber einfach mehr Cocktailbar, wo man wirklich aufpasst, welche Zutaten, sowas. Also den Eindruck, dass es mehr gibt.
Ich würde sagen, Berlin hat schon lange sehr, sehr klassische, gute Bars. Neue Bars sehe ich nicht so viele. Zählen wir mal nicht die mit, die vielleicht mal ein Jahr, zwei offen hatten und wieder zugemacht haben. Aber wirklich so neue Bars, wo ich denke, oh wow, die könnte ich an der Hand abzählen.
So, die Szene hat sich nicht so hart verändert in diesen 5 Jahren.
Würde man dann eher stabil nennen wahrscheinlich, eine sehr breite Szene, die vielleicht sich qualitativ nach vorne bewegt, da kommen wir gleich zu, aber sich quasi nach und nach erneuert und nicht so ein Turbo drin hat, wie meinetwegen die Berliner Kaffeeszene.
Mhm.
Ist das deine Wahrnehmung?
Ja.
Ich denke immer, diese 60 Bar, ich finde das wirklich toll. Ich möchte gerne einmal auch so einen guten Überblick haben können. Und meine Frage ist, ich hatte diese Diskussion ganz am Anfang unserer Podcast-Serie und es wurde mir gesagt, es wurde mir gesprochen von dieser Karte von Berlin durch Geschmack. So, ich muss ein bisschen erzählen. Es wurde mir einfach gesagt, dass Valentin angehen. Er war damals in einem Wagner-Cocktail-Bistro. Und für ihn war Berlin so ein bisschen geschnitten, dass Charlottenburg war ein bisschen mehr süß. Neukölln war viel mehr abenteuerlich und Säure. Dass Mitte sehr klassisch war. Also ja, man muss nochmal diese Podcast hören, um ganz genau seine Karte nochmal hören zu können. Da du diesen Überblick hast, möchte ich gerne wissen, was du davon hältst. Würdest du auch so eine Karte von Berlin durch Geschmack oder durch Gewohnheiten? Was denkst du davon?
Ich finde das einen tollen Aspekt. Ich habe leider das Ganze nicht gehört, deswegen höre ich das jetzt zum ersten Mal. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn ich so überlege, wo sind die guten Bars, dann sind die meistens wirklich, also Mitte Prenzlauer Berg, der Westen hat jetzt viele neue Bars, allerdings auch wieder klassische, also nichts Neues, aber mehr Bars, um sicherlich das Publikum dort abzudecken. Das mit dem Geschmack finde ich wirklich einen interessanten Aspekt. Wenn ich so ein bisschen nachdenke, würde ich jetzt geschmacklich da nichts einordnen können.
Ich fand es auch gut und von dem, was man hört, zum Beispiel so Bars wie Hildegard, Waldorf Astoria, Heffner, da geht schon auch mehr Schaumwein, gerne auch Champagner, gerne so diese klassischen Drinks, so sommerliche Terrassendrinks, auch im Winter. Neukölln ist auch gerne bitter, viel so Negroni, Campari, so Bartender-Favorites sind da schon auch sehr oft auf der Karte und gehen gut. Und Friedrichshain ist dann so ein bisschen hinten dran, da gibt es 2, 3 sehr gute Bars, wie zum Beispiel Goldfisch, die auch schon bei uns waren, die auch versuchen, das nach vorne zu bringen. Passiert im Bezirk noch nicht so richtig, aber man kann das schon ablesen, dass auch einfach Bezirke irgendwann so ein bisschen so einen Stempel bekommen. Und Prenzlauer Berg zum Beispiel, hast du gesagt, hat auch so arrivierte, hochprozentige, vielleicht so ein bisschen, also Bars, wo man sich den Journalisten drin vorstellt, der da so ein bisschen vor sich hin genießt. Das ist gut. Und so kann man ja in Berlin dann schon, hat man eine sehr reichhaltige Karte, die sich so ein bisschen ausdefiniert, aber nicht so richtig in die Zukunft mit Wucht springt.
Ich rede schon wieder zu viel. Nee, aber jetzt können wir wirklich über diese Elephant in the Room sprechen, weil du sprichst über Berlin und Zukunft und Innovation. Und das ist etwas, das wir jedes Mal, also das ist immer ein Thema, das wir regelmäßig besprechen in unserem Interview mit all diesen Bartender. Ist Berlin ein innovativer Ort oder nicht?
Das ist tatsächlich einer der Gründe auch, für die Zuhörer das jetzt noch ein bisschen einzuordnen, warum Alexandra mit hier ist. Weil du und ich da öfter drüber sprachen und unterschiedliche Meinungen haben. Deswegen gebe ich zuallererst an dich, warum ist Berlin innovativ oder eben nicht?
Ich sehe in Berlin sehr, sehr wenig Innovation. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr viele klassische Bars, hochwertige Bars. Aber Innovation, also für mich, wenn ich an Innovation in Berlin denke, dann sehe ich Beckett's Kopf vor mir, dann sehe ich Buck & Breck mit der Treseninsel, was wirklich vor Jahren aber wirklich sehr, sehr innovativ war. Da sind auch exzellente Persönlichkeiten dahinter und davon sehe ich nichts mehr in Berlin. Also ich reise viel international und ich sehe innovative Konzepte und frage mich immer, warum gibt es das nicht in Berlin?
Okay, also die erste große Aussage ist erstmal, Berlin ist nicht so innovativ.
Ja.
Wenn man dann ins Detail geht, finde ich spannend, erstmal auszuknobeln, was bedeutet eigentlich Innovation.
Ja.
Wie würdest du das einfach definieren?
Genau, jetzt mal losgelöst von der Babel.
Was Innovation ist.
Innovation, ich habe mir davor Gedanken gemacht, also ist für mich was Neues, was die Dinge nachhaltig verändert. Also ist keine Modeerscheinung. Ich glaube, das verwechselt man immer. Zum Beispiel gibt es ja innovative Barkarten, wie in Singapur Tippling Club irgendwann Gummibärchen gemacht hat, die so schmecken wie ein Cocktail und man da auswählen kann. Das ist für mich nicht innovativ. Das ist lustig, das ist ein Event. Das war's dann aber, nur mal als Beispiel. Dann ist es für mich auch innovativ, mutig zu sein und Grenzen zu überschreiten. Und Innovation bedeutet für mich so ein ganzheitlicher Ansatz. Also Stimmung, Sitzgefühl, Unterhaltung, Essen, die Drinks. Und alles zu einem Erlebnis zusammenzufassen.
Aber ist das dann eine Innovation oder einfach ein wirklich gut durchdekliniertes Produkt Bar?
Das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Also wenn ich mir so Bars vorstelle, also ich hatte kürzlich eine neue Bar besucht in Amsterdam und da ist so ein ganzheitlicher Ansatz, wo quasi eine Straße in Amsterdam nachempfunden wird und es pflanzt sich eben fort von Einrichtung über die Karte, das ganze Erlebnis. Und das empfand ich schon als innovativ, als Erlebnis.
Das ist ein Erlebnis, ja.
So, dann aber ist Erlebnis eine Innovation. Es ist die Idee von like Experience zu leben, mehr in Richtung Innovation. Weil zum Beispiel davor hast du Buck & Breck als Beispiel genommen. Und für dich die Idee, dass du diese Insel hast, das war eine Innovation. Damals hatten wir das nicht in Berlin gehabt. Aber wie war es eine Innovation? Hat es einfach diese Beziehung der Verhältnisse innerhalb der Bar geändert?
Ich würde es als ganzheitlichen Ansatz auch, also mit der Begrüßung, dem reduzierten Interior, auch die Backbar ist da ja anders, da gibt es nur kodierte Flaschen, also da sind ganz viele innovative Aspekte, die zu einem ganzen Erlebnis zusammengefasst wurden. Und ich weiß nicht, ich würde so sagen, in den 90ern oder so wurden auch diese Tresenformen aufgelöst. Dann gab es erstmal so diese L-Form, wo man eigentlich wollte, dass Gäste miteinander sprechen. Und ich weiß nicht, Buck & Drag hat aufgemacht vor wie vielen Jahren?
2010 muss es gewesen sein, kurz bevor ich ins Ausland ging.
Genau, die Szene, klingt immer komisch. Da war dann schon eher diese Inseln, die eben auch den Gast und den Bartender connecten. Also nicht nur Gäste untereinander, sondern so dieses weitere, okay, Bartender sprechen auch mit den Gästen.
Ich finde super spannend, wie du rangehst, weil das sich von meiner Wahrnehmung stark unterscheidet, was ganz klar zeigt, auf welcher Seite des Tresens wir unsere Zeit verbringen. Denn 4 von 5 Beispielen, warum Buck & Break für dich besonders war, zielen auf den Tresen, das Ankommen, wie man als Gast wahrgenommen wird. Für mich die Mega-Innovation von Buck & Break war, dass man keine Flaschen mehr kannte. Man hat nicht erkannt, was gegossen wird. Also ob Gonzalo mit einem 7-Euro-Korn gearbeitet hat oder mit einem super Premium-Wodka, der damals noch total in war, hat man nicht gesehen. Es ging nur um Geschmack. Mega innovativ. Man hat einfach den Gast den Boden unter den Füßen weggezogen. Er konnte nicht mehr nach Status bestellen. Es ging nur um Geschmack. Das fand ich war wirklich eine tolle Innovation. Und das hat sich in Berlin ja auch nicht durchgesetzt, weil es kaum jemand kann. Aber man sieht es immer stärker. Ne?
Also es ist mir damals in der Coda Dessert Bar das erste Mal aufgefallen. Die haben ja auch einheitliche Flaschen. Und du weißt nicht, welche Produkte die benutzen.
Ja. Aber ist das auch nicht ein Problem als Gast, dass du nicht weißt, was du trinkst?
Das war damals ein Problem, ja. Du musst deine Klientel finden. Was ja bei allen innovativen, sagen wir mal, gekanntes Aufbrechenden der Fall ist.
Aber heißt das, dass die Idee von Innovation ist nicht nur ein Problem von Bartender oder Barbesitzer, aber ein Problem von Publikum? Also wenn du etwas innovativ machst, aber das Publikum nicht folgt, ganz was machst genau. du denn?
Zu.
Also,
genau.
Ja. Du machst wieder zu.
Du machst zu, okay. Nee, was denkst du davon?
Genau, also ich habe mir vorab ja natürlich schon Gedanken gemacht. Und wenn man sagt, ja, gibt es innovative Bars? Nee, Berlin hat keine innovativen Bars. Es gibt auch nicht das Publikum. Also Berlin ist eine Stadt, da sammeln sich ganz, ganz viele Menschen. Ich nenne sie immer verkrachte Existenzen, aber das ist vielleicht nicht so nett. Aber das ist wirklich sehr, sehr mittelmäßig immer. Also es gibt nichts, was hier brilliert. Also in der Barszene, Musikszene, mal abgesehen davon. Aber in der Gastronomie ist es wirklich sehr, sehr mittelmäßig. Und also ich weiß nicht, ob man generell auch nochmal auf Deutschland gucken muss und sagen, es gibt einfach auch nicht das Publikum dafür. Wir sind in Deutschland keine Genusskultur. Vielleicht
das ist ein wichtiger Punkt.
Kommen wir da immer mehr dazu hin, aber wir sind auch eine sehr, sehr junge Barkultur. Also in anderen Ländern gibt es ja
meinst
Bars.
Du generell, für die Unterbrechung, aber meinst du generell in Deutschland oder nur in Berlin? Denkst du, dass Berlin eine Ausnahme ist?
Generell Deutschland erstmal. Berlin ist nochmal, glaube ich, speziell mit den Menschen, die sich hier sammeln. Also ich hätte tatsächlich in Berlin durch diesen internationalen Einfluss, dass hier sehr, sehr viele Menschen verschiedener Nationen sind und vor allem auch durch die ganzen Botschaften und, hätte ich wirklich viel, viel mehr erwartet.
So viel erstmal zum ersten von 3 Teilen mit unserem ersten Dreiergespräch zusammen mit Alexandra, der Autorin von barstalker.de. Ich bin ganz glücklich, wie kontrovers dieser erste Teil begann. Es wird noch deutlich spannender. Bis bald!
Ein weiteres Kapitel von Spiritsfully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.